sich ruhig doch das Ende nahen. Nichts blieb, so wie wir zusammen gingen, von dem Größten bis zu dem Geringen. Ungesagt und ungetan.
So sah Adam Kuckhoff kurz vor seiner Hinrichtung durch die Nazis Greta Kuckhoff. Das hat er ihr geschrieben, vertont hat das Ganze Barbara Thalheim. Das habt ihr jetzt gehört bei Radio Attac auf Radio Rüsselsheim um 15.37 Uhr. Ja, wie sah 1952 ein Autor der Zeitung Zeit, Greta Kuckhoff. Der hat sie nämlich dann in Ost-Berlin gesehen und welche Rolle da Greta hatte, die eben aus dem Widerstand gegen den Faschismus kam, erfahren wir aus dem Artikel. Ja, man sieht es den schlanken, weißen Fingern nicht an, wenn sie bei Konferenzen nervös eine Zigarette nach der anderen hervorholen und anzünden, dass diese Hände das wichtigste Regierungsinstrument der Ostzone bedienen, die Preisschere. Damit schneidet Greta Kuckhoff, die Präsidentin der Ostzonalen Notenbank, die tragische Standardfigur des dortigen Normalverbrauchers zurecht. Damit schnippelt sie an Leben, Glück und Freiheit herum. Greta Kuckhoff ist eine höchst sorgfältig gekleidete Frau von 49 Jahren. Ihr graumeliertes Haar ist stets tadellos frisiert. Ihr Gesicht hat unleugbar geistige Züge und ihr Benehmen erinnert ein wenig an eine tüchtige amerikanische Geschäftsfrau. Nur die Augen haben den ausdruckslosen Funktionärsblick und ihr Mund ist verkniffen wie der einer bedrückten Hausfrau, die jeden Pfennig umdrehen muss. Mit Greta Kuckhoff ist in der Sowjetzone ein Managertyp aufgetreten, wie ihn bisher selbst die privilegierte Klasse, das solidarische Korps der Funktionäre, noch nicht kannte. Dieser Frau, die seit kurzem als einziges weibliches Mitglied auch im Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik Stimme und Sitz hat, ist eine unglaubliche Machtfülle zugesprochen worden. In dem seit Jahren immer besser funktionierenden Spiel, den Staat mit Maulkorb und Brotkorb zu beherrschen, hat sie eine Starrolle inne. Das geht dann noch so weiter. Das also mal ein Eindruck, wie mit den Mitgliedern der Widerstandsgruppe Rote Kapelle dann in der Bundesrepublik bewertend umgegangen wurde. Das zu Greta Kuckhoff. Wir haben vorher schon einen der bekanntesten Historiker, Gerhard Ritter, zur Roten Kapelle und zu der Richtigkeit ihrer Hinrichtung gehört. Ja, soweit diese Geschichte von vor 75 Jahren und ihre Nachgeschichte. Wie gesagt, zur konservativen Revolution, dann nochmal in der März-Sendung über Heidegger Carl Schmitt zum Übergang dann zu den heutigen, die sich so als konservative Revolutionäre verstehen, also bis zur AfD hin, wobei von Revolutionsüberlegungen da wenig Gedanken sind. Aber es ist genau diese Propaganda, die sagt, wir müssen sozusagen zurück zu den alten Werten und um da hinkommen zu können, müssen wir dieses fiese, verweichlichte, parlamentarische, korrupte, bürokratische System umstürzen, also in dem Sinne gebrauchen, die das Wort Revolution. Im Übergang dazu gab es dann den Armin Mohler. Ich gucke mal gerade, reicht das zeitlich noch? Ja, das reicht zeitlich noch. Ich bringe mal so ein bisschen was aus einem Text zu Armin Mohler aus Heise Online, Telepolis. Das ist von Dietmar Gottfried. Armin Mohler im Zentrum der Macht und am rechten Rand. Wir haben ja schon gehört, er wurde dann Sekretär, Privatsekretär von Ernst Jünger, aber er war eigentlich Schweizer, wurde 1920 in Basel geboren. hat Kontakte auch in Basel gehabt zu den Linken, die es dort ziemlich viele gab, hat sich intensiv mit Literatur und Kunst beschäftigt, veröffentlichte in der Basler Nationalzeitung kleine journalistische Arbeiten, wurde 1940 zum Wehrdienst dann eingezogen, da war er 20. Mohler bewegte sich in dieser Zeit in den Kreisen auch jüdischer Emigranten aus dem Dritten Reich, mit denen er sympathisiert hat. Und dann kam es zum Frontwechsel, den er nie aufgeklärt hat, wo auch andere rumrätseln. Er ging dann nämlich im Februar 1942, vor 76 Jahren, über die Grenze nach Deutschland, um sich der Waffen-SS anzuschließen. War inspiriert offenbar von der Lektüre von Oswald Spengler, wollte dann mit in der Sowjetunion einmarschieren, und auch Ernst Jüngers, der Arbeiter, Herrschaft und Gestalt, hat er rezipiert, und das hat ihn dann auch beeinflusst. Wurde aber dann nicht zur Wehrmacht genommen. Vielleicht waren die Nazis ein bisschen misstrauisch über einen, der da aus dem linken Basel einfach mal so rüberkam. Kehrte also nach Basel zurück, wurde dann wegen illegalem Grenzübertritt und Schwächung der Wehrkraft zu einem Jahr Festungshaft verurteilt, hatte aber gut überstanden und hat sich dann immatrikuliert zum Studium, promoviert in Basel bei Karl Jaspers und Hermann Schmalenbach, und über die konservative Revolution in Deutschland 1918 bis 1932, für viele Rechte und daran anknüpfende heute immer noch das Standardbuch dazu. Und dann hat er so nach dem Zweiten Weltkrieg sich durch alle möglichen Zeitungen, Zeitschriften bewegt. Züricher Tageszeitung Die Tat, hat beim Bayern-Kurier geschrieben, bei Christ und Welt, bei der Welt, hat den Konrad-Adenauer-Preis erhalten, hat auch mal in der Zeit geschrieben, von der haben wir ja auch schon was gehört heute, zu Greta Kuckhoff. Hat dann Schönhuber und die Republikaner unterstützt, Kolumnist für die Junge Freiheit. Also einer, der sozusagen das alles verknüpft hat, hat sich selbst als Faschist im Sinne der spanischen Falange bezeichnet und hat Jünger, Jung, Karl Schmidt, Möller-Fandenbruck und so weiter sozusagen zusammengebunden zu diesem Konstrukt konservative Revolution. Hat sich selbst natürlich dann gegen die Gleichheit und den liberalen Gesellschaftsentwurf gewandt, hat sich auf Karl Schmidt bezogen. Dazu, wie gesagt, das nächste Mal noch mal mehr. Und auch heute knüpfen Vertreter der sogenannten Neuen Rechten nicht nur in Deutschland an das Erbe der konservativen Revolution wieder an. Von Alain de Benoist haben wir vorhin schon gehört. Junge Freiheit, das Institut für Staatspolitik um den Mitherausgeber von Mohlers Werk und Biografen Karl-Heinz Weismann spielt da eine wesentliche Rolle als politischer Stichwortgeber und Konzepteentwerfer. So ist die konservative Revolution, schreibt Dietmar Gottfried hier, zwar weit entfernt von früherer Blüte, aber ganz sicher noch lange nicht tot. Armin Mohlers Erben sind weiter in ihrem Sinne aktiv, und es bleibt eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir von konservativen Revolutionen zukünftig verschont bleiben. Ja, dazu jetzt doch nochmal dazwischen sozusagen, bevor wir zum Abschluss kommen, eine Musik. Nämlich von einer Gruppe, die die Gegenposition vertritt. Feine Sahne, Fischfilet von der Ostseeküste singen Ich glaube dir, aber sie glauben garantiert nicht dem, was Armin Mohler und seine Nachfolger so auftischen.